ARD.
Bundeskanzler Merz hat es gesagt.
Existenz und Sicherheit des Staates Israel sind und bleiben unsere Staatsräson.
Olaf Scholz hat es gesagt, als er noch Bundeskanzler war.
Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
Und überhaupt als allererstes gesagt hat es Angela Merkel in Israel vor dem israelischen Parlament, als sie noch Kanzlerin war.
Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.
Wobei es stimmt nicht so ganz, dass Merkel die allererste war, die von deutscher Staatsräson in Bezug auf Israel gesprochen hat. Aber das war das erste Mal, dass man es so prominent gehört hat.
Und seitdem wiederholen Politiker und Politikerinnen eben dieses Mantra, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Was ist damit überhaupt gemeint? Staatsräson, was ist das? Ich meine, stell dich jetzt mal auf den Alexanderplatz und mach eine Umfrage unter 100 zufällig ausgewählten Leuten, was das eigentlich genau bedeuten soll. Ich sage dir, viele werden antworten, keine Ahnung, und die übrigen werden dir zig verschiedene Lösungen geben.
Ja, heißt das, Israel kann machen, was es will, Deutschland wird es immer unterstützen, so wie manche das interpretieren?
Oder heißt das, Deutschland wird sich immer für das Existenzrecht Israels einsetzen?
Oder ist es einfach nur eine Sprechblase, einfach nur Politiker bla bla und es steckt eigentlich überhaupt gar nichts dahinter?
Das sind Fragen, die uns schon eine ganze Weile umtreiben, eigentlich schon seit dem Überfall der Hamas auf Israel und dem folgenden Krieg in Gaza, nämlich wie ist das Verhältnis Deutschlands zu Israel eigentlich genau definiert. Was muss und soll Deutschland für Israel tun? Natürlich gibt es eine historische Verantwortung Deutschlands für Israel resultierend aus der Shoah, keine Frage, aber gibt es da Grenzen? Fangen die Grenzen der Solidarität da an, wo andere Menschen darunter leiden oder sterben?
Dafür nehmen wir uns heute eine ganze Podcast-Folge lang Zeit und gucken auch, wie aktuell vor dem Hintergrund des immer grausameren Gaza-Kriegs das deutsch-israelische Verhältnis aussieht. Was sich da verändert gerade, was sich verschiebt oder auch nicht.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag.
Wir sind Journalisten und seit Jahrzehnten befreundet. Wir sind beide gerne gut informiert, aber selten einer Meinung. Und das hört ihr auch hier in diesem Podcast. Also beides.
Wenn euch unser Format gefällt, dann lasst uns sehr gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Das hilft uns wirklich sehr.
Also, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Lass uns einmal erstmal klären, wo dieser Satz herkommt, dieses Bekenntnis. Also das Wort Raison lässt es ja schon vermuten, dass das eher ein alter Begriff ist. Ich meine, wer benutzt das noch heutzutage? Ja. Geprägt hat den Begriff Machiavelli, das war 1513 in irgendeiner Schrift, also so habe ich das nachgelesen, Machiavelli, der italienische Philosoph, der sich diesen Begriff, der den etabliert hat sozusagen. Aber in unserem neueren Sprachgebrauch ist das doch erst mit Merkel eingegangen, oder?
Naja, also Angela Merkel hat zumindest als erste deutsche Politikerin davon gesprochen. 2008 in der Knesset, also bei einer Rede vor dem israelischen Parlament ist das gewesen. Olaf Scholz hat das dann wiederholt nach dem 7. Oktober 2023, also nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Der neue Kanzler Merz hat das dann im Mai dieses Jahres wiederholt, aber etabliert sozusagen als rhetorische Figur hat es, wie gesagt, schon Angela Merkel. Ja. Also sie hat das aber nicht generell als allererste benutzt. Also es gab zum Beispiel vorher schon in Nullerjahren Botschafter in Israel, der den Begriff auch schon mehrfach benutzt hatte.
Ja, und Merkel hat diesen Begriff Staatsräson, das weiß man heute auch gar nicht mehr, auch bei anderen Themen genutzt. Da fiel der aber gar nicht auf. Ne? Erst als sie das in der Knesset in Israel gesagt hat, also im israelischen Parlament, da hat sie eine Diskussion angefacht, wo einen Tag später das halbe Land mitgemacht hat, was genau jetzt eigentlich damit gemeint war, mit dieser Staatsräson. Und wahrscheinlich wäre diese Diskussion aber, wie das so ist, mit diesen Themen irgendwann auch wieder verschwunden, wenn nicht andere, Scholz, Merz, haben wir eingangs gehört, und das waren nicht die einzigen, nur die wichtigsten, wenn die das nicht immer wieder wiederholt hätten.
Naja, und wiederholt, also es stand bei der Ampelregierung sogar im Koalitionsvertrag schriftlich, also die Sicherheit Israels ist für uns Staatsräson.
Das steht auch im aktuellen Koalitionsvertrag übrigens und es stand auch in vorherigen auch schon.
Also, aber was ist das eigentlich genau? Also wie ist das einzuordnen? Ist Staatsräson eine Absichtserklärung? Ist das ein richtiger ist das ein Paragraph? Ist das ein Gesetz? Also was heißt das konkret?
Naja, es ist so eine Art Grundsatzerklärung, kann man, glaube ich, am ehesten sagen. Es ist kein Gesetz, es ist kein Paragraph, es ist auch nicht rechtlich bindend in dem Sinne. Insofern, ja, es ist ein Bekenntnis. auf jeden Fall.
Ja, ein rechtlich nicht bindendes Bekenntnis und dann im Endeffekt eigentlich auch egal? Oder,
also
oder
es gibt nach allem, was ich gelesen habe, was auch Juristen in Interviews dazu gesagt haben, keine juristische Konsequenz sozusagen davon. Also das ist nicht als Begriff im Völkerrecht vorhanden, weißt du? Das ist jetzt so was, was Merkel ja hervorgezogen hat. Also das ist im Grunde ein Begriff aus der internationalen Diplomatie. Es ist kein juristischer Begriff.
Also eher ein moralischer, würde ich dann sagen.
Also eher ein moralischer, weil er steht jetzt ja auch nicht im Grundgesetz oder so.
Na, manche wollen das aber ins Grundgesetz aufnehmen. Also als grundsätzliches Ziel Deutschlands, so wie im Grundgesetz auch steht, dass der Staat die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen schützen soll zum Beispiel. Also so könnte man das theoretisch auch ins Grundgesetz aufnehmen, als Verfassungsziel gewissermaßen dann auch formulieren. Also dass Deutschland für Israels Sicherheit einsteht. Aber das Grundgesetz in die Richtung ändern, dafür gibt es sehr wahrscheinlich keine Mehrheit. Da sind die Hürden also auch aus guten Gründen sehr hoch.
Also ist es am Ende, weil es juristisch ja nicht festgetackert ist, auch kein Beistandspakt, wie jetzt der Bündnisfall bei der NATO zum Beispiel.
Also Israel kann das erfreut zur Kenntnis nehmen, dass das so ist, wenn deutsche Politiker und Politikerinnen sich so äußern, aber sie können es jetzt dann am Ende nicht einfordern, völkerrechtlich oder so. Also wenn Merz irgendwann sagt, ach, ich habe meine Meinung geändert, Israel ist uns doch nicht mehr so wichtig, also zumindest nicht Staatsräson, dann könnte er das rein rechtlich machen.
Ja. In Israel haben ja eh einige Leute das Gefühl, alles schöne Sonntagsreden, ne? Aber wenn es richtig hart auf hart kommt, dann müssen wir auch alleine unser Überleben sichern können.
Ja, da lass uns mal gleich drüber reden. Ich würde gerne einmal noch bei dieser Staatsräson bleiben und was das eigentlich meint, dieser Begriff.
Haben wir doch gesagt, oder? Bekenntnis Deutschlands für Israel, stets ein, sagen wir, verlässlicher Partner und Verbündeter zu sein.
Aber ist das korrekt, den Begriff so zu verwenden, oder hat Merkel das jetzt mal polemisch gesagt, einmal verwendet, weil das gut klang und eine gute Intention ausdrückt vor dem israelischen Parlament, aber eigentlich hat sie den Begriff gar nicht korrekt benutzt und seitdem plappern ihn aber alle nach?
Existenz und Sicherheit des Staates Israel sind und bleiben unsere Staatsräson.
Ich meine, es klingt halt auch so bedeutungsvoll, findest du nicht? Es klingt so ernsthaft, so staatsmännisch im wahrsten Sinne des Wortes, Staatsräson.
So, aber was bedeutet denn Staatsräson jetzt genau? Also die Tagesschau hat zum Beispiel die Rechtswissenschaftlerin Marietta Auer vom Max-Planck-Institut befragt. Die sagt, Staatsräson bedeutet, dass ein Staat genau das tut, was er tun muss, was für seinen Erfolg und sein Überleben maßgeblich ist. Das ist Staatsräson. Mhm.
Was für seinen Erfolg und sein Überleben maßgeblich ist. Das heißt, es ist etwas, was im Zweifel oben drüber steht, über allem, also auch noch über den Gesetzen, über dem Recht, sowas, also quasi die letzte Konsequenz.
Das heißt, Staatsräson steht über dem Recht?
Zweifel ja. Also wie soll das sonst verstehen sein? Also dass es bedeutet, dass ein Staat tut, was er tun muss, um zu überleben. So, die USA haben das ja gemacht. Die haben ihre Staatsräson über das Völkerrecht gestellt und Foltergefängnisse in Irak und Guantanamo gebaut. Also wenn man das von der Seite aus betrachtet, ist Staatsräson etwas so Starkes, dass es auch Recht brechen kann. Also so wie ein finaler Rettungsschuss, weiß es nicht. Jetzt hier auch nicht so martialische Bilder beschwören, aber irgendwas, was man durchzieht, weil es nichts gibt, was wichtiger ist, weil man davon ausgeht, dass das einfach zwingend ist, um den Staat zu retten oder maßgeblichen Schaden von ihm abzuwenden.
Also wobei man jetzt schon Zweifel anmelden darf, ob Foltergefängnisse nötig gewesen sind, um das Überleben der USA zu rechtfertigen.
Ja,
also
beurteilen wir hier mit Sicherheit anders, aber in der Logik der Vereinigten Staaten damals hat das wahrscheinlich Sinn ergeben. Also nach dem Motto, unser Staat wird massiv bedroht von Terroristen, siehe 9/11. Also fassen wir die Terroristen und sorgen dafür, dass niemand uns jemals wieder sowas antut. Und wir pfeifen dabei auf alle anderen Regeln, weil das noch wichtiger ist, das zu tun.
Also mal allgemein gesagt, Situationen, in die man geraten könnte, in denen das, was man zu tun hat, in dem Moment einfach wichtiger ist als das Gesetz. Einfach,
ja, weil's ums und gewissermaßen aus dem eigenen Staatsverständnis heraus moralisch gerechtfertigt.
Okay. Wenn das so ist, wieso muss Deutschland Israels Sicherheit garantieren, um sein eigenes Überleben zu sichern? Also das bedeutet das ja am Ende, oder? Also dass Deutschland sein Überleben an das Überleben Israels knüpft?
Naja, oder dass Deutschland immer und bedingungslos für das Überleben oder eben für die Sicherheit Israels einsteht und das Überleben Israels für Deutschland auf einer Stufe steht mit dem eigenen Überleben. Vielleicht kann man es so sagen. Also das ist ja die maximale Solidarität. Du bist mir genauso wichtig wie ich mir selber. Mehr kannst du ja eigentlich nicht geben. Also insofern war das ja schon rhetorisch sehr, sehr klug von Merkel. Überleg mal, sie hat das ja in Israel gesagt. Das kam ja schon sehr stark an da.
Merkel hat damals Staatsräson gesagt zum 60. Jahrestag der Staatsgründung Israels. Zu der Zeit war die Sorge ein möglicher Atomwaffenangriff des Iran auf Israel. Also da kann man relativ unproblematisch hinter Israel stehen. Scholz hat den Begriff dann nach dem grausamen Angriff der Hamas benutzt. Mit vielen Toten, Verschleppten, Vergewaltigten. Auch da war klar, Deutschland steht in dieser Stunde hinter Israel.
Dafür hätte man jetzt die Staatsräson auch gar nicht gebraucht, oder? Also nach dem Angriff war ja völlig klar, dass Europa hinter Israel steht.
Aber es hat ja auch nicht geschadet, das nochmal wieder zu wiederholen. Hat Merz ja sozusagen dann auch nochmal als Grundsatzgelübde abgegeben.
Ja, also geschadet nicht, aber man hat sich dann ja irgendwann schon gefragt und deswegen diskutieren wir oder reden wir jetzt ja auch drüber, was soll das denn jetzt bedeuten, wo Israel diesen blutigen und grausamen und durch nichts mehr zu rechtfertigenden Krieg in Gaza führt? Also was soll denn da unsere Staatsräson für dieses Israel bedeuten? Ja. Also dass Israel machen kann, was es will und Deutschland wird es immer decken. So sehen es ja die Leute, wenn du dich zum Beispiel auf Pro-Palästina,
ja, aber auch da, ich würde auch da gerne noch erstmal einen Schritt vorher ansetzen und noch nicht auf die ganz aktuellen Sachen kommen.
Aber dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sei, das haben doch viele so interpretiert, dass Deutschland immer hinter Israel stehen wird, egal was es macht. Egal, ob es rechtswidrige Siedlungen auf palästinensischem Gebiet baut, egal, ob in der israelischen Regierung ultrarechte Hardliner sitzen, die mit unseren humanistischen Werten nichts mehr zu tun haben, egal. Staatsräson, Deutschland steht hinter Israel.
Aber es geht aus dem Begriff Staatsräson eigentlich nicht hervor. Und ehrlich gesagt, das ist auch total verkürzt, weil Deutschland sich weitaus mehr Gedanken gemacht hat, wie man die Sicherheit Israels gewährleisten könnte, jetzt außer militärisch, nämlich auch, indem, sagen wir, Gegner oder Feinden Israels möglichst wenig Grund gegeben wird, Israel anzugreifen. Also sprich, zu versuchen, Konflikte zu befrieden oder abzumildern, das ist ja auch ein Weg.
Also du meinst, dass Deutschland zum Beispiel einer der Hauptgeldgeber für humanitäre Hilfe im Gazastreifen oder auch in der Westbank war und ist, also generell für die Palästinenser, das würde aus deutscher Sicht dann auch der Sicherheit Israels dienen.
Naja, das war zumindest die Idee, die auch noch hinter dieser Staatsräson steckt. Ja, das war auch Teil der Idee und der Strategie, um zu helfen, Israels Sicherheit zu gewährleisten, zu versuchen, die Konflikte drumherum einzufrieden. Und die Idee ist ja auch gut.
Du hast ja auf der anderen Seite aber auch pro-israelische Gruppen, die Deutschland vorwerfen, dass sie da palästinensische Gruppen finanziert hätten oder finanzieren würden, die am Ende gegen einen israelischen Staat kämpfen. Ja. Also insofern erweist es dann Israel einen Bärendienst.
Ja, gut, und also ob die Strategie aufgegangen ist oder ob es jetzt vielleicht eine neue Strategie braucht, das steht halt, das steht auf dem anderen Blatt. Ich versuche dir nur zu erklären, dass die deutschen Ideen zur Gewährleistung von Israels Sicherheit, dass die komplexer waren, als jetzt einfach nur Waffen zu liefern.
Verstehe.
Dazu gehört ja auch zum Beispiel, dass man versucht, mit diplomatischen Mitteln die Dinge zu Israels Gunsten zu drehen.
Und dazu gehört ja auch die Wahrheit, dass Deutschland Palästina als souveränen Staat bis heute nicht anerkennt.
Das stimmt, im Gegensatz übrigens zu Spanien, Polen, Norwegen und über 100 anderen Ländern.
Das sind inzwischen sogar rund 150 Staaten, die das vorhaben, Palästina als Staat anzuerkennen oder das schon gemacht haben. Frankreich, Großbritannien, Kanada, die haben das inzwischen ja auch vor. Klar ist, Israel führt in Gaza einen völlig unverhältnismäßig brutalen Krieg, mit großer Wahrscheinlichkeit völkerrechtswidrig. Vielleicht erfüllt er sogar die Kriterien eines Genozids, also das kann doch nicht gemeint sein mit der deutschen Staatsräson, dass man das einfach geschehen lässt.
Jedenfalls seit dem 7. Oktober hat diese Formulierung mit der Staatsräson schon irgendwie Kratzer abbekommen. Also seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, bei dem ja fast 1200 Menschen ermordet worden sind.
Wobei man eigentlich sagen muss, erst später, erst durch die Antwort von Israel, steht das mit der Staatsräson in einem anderen Licht da, oder? Dieses deutsche Bekenntnis zur Sicherheit Israels.
Naja, wenn man den Kanzler sich anhört über die letzten Monate, dann hat man den Eindruck, die Haltung gegenüber Israel, die pendelt irgendwie so zwischen, ja, inzwischen zwei Polen, Hochachtung, Unverständnis.
Was meinst du mit Hochachtung und Unverständnis?
Na, hör mal in den Tönen. Hier zum Beispiel der.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht. Mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel. Das wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Die Belieferung Russlands mit Drohnen aus Teheran. Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat.
Ja. Also das, was Merz gesagt hat, als Israel den Iran angegriffen hat, um das Atomprogramm zu zerstören im Juni. Das ist ja ein Satz, den viele schon merkwürdig fanden. Haben wir im Podcast ja auch drüber diskutiert. Ja. Also was sollte das heißen? Alle hassen die iranische Regierung und nur Israel traut sich einfach drauf zu schießen.
Ja, so, und das war eben, jetzt mal zurück zu diesem Pendel, das war eben die Seite großer Respekt vor dem Mut Israels, was Merz da ausdrückt, wo man heraushören durfte, wir stehen hinter der Sache, oder?
Ja.
Also so klingt es.
Natürlich.
Und das andere ist, gibt es aber eben auch, die andere Seite, seit dem 7. Oktober.
Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
Also der Bundeskanzler, der im Mai, also kurz vorher vor dem anderen Statement beim Europaforum eigentlich klar sagt, so geht's nicht. Zwischen beiden Aussagen liegen gerade mal ein paar Wochen. Es rumort auf jeden Fall spürbar in der deutschen Bevölkerung auch. Also spätestens im Juni ist das ja gekippt. Da war es in der Infratest-Umfrage erstmal so, dass die Deutschen die Verantwortung für die Situation nicht mehr hauptsächlich bei der Hamas sehen, Situation in Gaza, sondern zu gleichen Teilen verteilt.
Also es ist ja auch kein Wunder, ne? Egal wo du politisch stehst, du siehst jeden Tag diese schrecklichen Bilder aus Gaza in den Timelines, in den Nachrichten, im Fernsehen, im Internet, das lässt ja niemanden kalt. Das Vorgehen des israelischen Militärs in Gaza insgesamt, das ist doch so verstörend. Also ich musste da nochmal dran denken, wie die Journalistin Christin Hilberg das bei Lanz Ende Juni auf den Punkt gebracht hatte. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen.
In Gaza sind 15.600 Kinder getötet worden von der israelischen Armee. Das sind nur die namentlich bekannten, identifizierten Leichname von Kindern. Das sind statistisch jeden Tag 26 Kinder. Israel tötet jeden Tag im Gazastreifen eine Schulklasse. Das ist keine Selbstverteidigung gegen die Hamas. Die Hamas ist eine furchtbare Organisation, die wollen wir alle zerstören, entmachten, aber das gelingt nicht nur mit militärischen Mitteln.
Und dazu muss man, glaube ich, noch wissen, also jeder zweite Mensch in Gaza ist ein Kind.
Die Zahl der Todesopfer in Gaza wurde ja schon für den Zeitraum bis Januar auf 65.000 geschätzt. Und inzwischen, ja, kann man sich ausrechnen, liegt die deutlich höher. Das sind über 60% Zivilisten, die da gestorben sind. Die restlichen 40% sind einfach die erwachsenen Männer bis 60 Jahre, also in dieser Statistik. Und selbst wenn man jetzt annimmt, dass alle, die ohne Ausnahme Hamas-Anhänger waren, selbst dann ist das so ein absolut desaströses Verhältnis. Also das ist ja also ein fürchterliches Wort, aber verzeih mir das in diesem Zusammenhang, das ist ja mehr Kollateralschaden als alles andere. Also wie willst du denn da noch sagen, das ist Selbstverteidigung, das ist oder das geschieht für das Sicherheitsinteresse von Israel?
Ich habe neulich einen Bekannten wieder getroffen, den nennen wir mal Ben, der ist amerikanischer Jude, der hat eine Weile hier in Deutschland gelebt und ist jetzt gerade auf Besuch wieder da und es hat 5 Minuten gedauert, bis wir bei diesem Thema
so ist
waren.
Das heutzutage.
So, also ne, kurz Hallo gesagt und schon waren wir da. Und der sagt zum Beispiel in dieser Diskussion, er kann jetzt mit diesem Blick auf diesen Gaza-Krieg und dem Verhalten der israelischen Regierung und was das Militär da anrichtet, er kann nicht mehr für einen Staat Israel sein. Also wenn dieser Staat, ohne mit der Wimper zu zucken, einen, wie er sagt, Genozid an den Palästinensern verübt.
Ja,
dann,
Vorsicht, also mit dem Genozid, das wird noch geprüft, ne, vom Internationalen Gerichtshof, ob diese Kriterien dafür erfüllt sind. Also das ist ein juristischer Begriff mit entsprechenden Folgen.
Ja.
Ich finde, wir sollten da sehr, sehr vorsichtig
sein. Wir müssen hier vorsichtig sein, können aber festhalten, dass viele ihn inzwischen einfach verwenden.
Ja, das muss es aber nicht richtig machen.
Nein, ist richtig, was du sagst, aber wie auch immer, also dieser Bekannte, Ben, der sieht nur noch eine Lösung inzwischen. Es muss einen gemeinsamen Staat geben von Palästinensern und Israelis.
Ja, aber,
alles andere, alles.
Aber das immer das mit diesem gemeinsamen Staat, also ich meine, das ist doch gerade die große Angst vieler Menschen in Israel, oder? Weil in dem einen Staat wären die Juden ja eine Minderheit. Ne? Das ist ja Fakt. Und gerade nach dem, was jetzt passiert ist, also da kann sich doch jeder selbst ausrechnen, wie es dann weitergeht. Also diese Ein-Staaten-Lösung wird ja immer mal wieder aufgebracht, auch von progressiven Leuten, auch von pro-israelischen Leuten. Da gibt es so verschiedene Modelle mit verschiedensten Begründungen. Aber hast du irgendeine Vision, dass das nach dem 7. Oktober und dem Krieg in Gaza gehen könnte?
Naja, ich meine,
also die Lösung heißt doch 2 Staaten. Ein Israel, ein Palästina. Die Siedler raus aus dem Westjordanland, dann muss es eine sichere Verbindung geben zwischen Gaza und dem Westjordanland. Und nur dann kann sowas ähnliches wie Frieden und Stabilität entstehen.
Naja. Beide Visionen sind irgendwie völlig, scheinen komplett irreal momentan. Und beides ist aber auch nicht das, was die ultrarechten Kräfte, die ultrarechten politischen Kräfte in Israel wollen. Die wollen genau das Gegenteil von der Lösung, die meinem Bekannten da vorschwebt. Also die wollen ein Groß-Israel.
Das zeichnet sich immer stärker ab. Der Plan, Gaza-Stadt komplett einzunehmen, die neuen Siedlungspläne fürs Westjordanland, die Situation und die Debatte spitzen sich immer weiter zu. Und du hast das Gefühl, du musst dich radikal auf eine Seite schlagen. Also du musst eine ultimative Lösung fordern und es gibt überhaupt keinen Kompromiss mehr, kein Abwägen. Es ist nur noch die einen oder die anderen.
Und auf der anderen Seite, also warum ist man, wenn man Free Palestine sagt, gleich verdächtig, irgendwie die Hamas zu unterstützen? Warum muss man unterwürfigst versichern, die Hamas zu verurteilen? Ich meine, Christine Hellberg hat es in dem Interview auch nochmal sicherheitshalber gesagt, wenn man sagt, das sieht irgendwie nach Genozid aus, was Israel da in Gaza macht. Also
auf der anderen Seite, warum ist es so schwer, die israelische Regierung und das israelische Militär für all das zu verurteilen, was es da macht? Und dabei aber nicht das Ende von Israel als Staat zu fordern, sondern selbstverständlich hinter Israel zu stehen, aber nicht hinter dieser Regierung und was sie da anstellt. Warum ist das so schwer, die existenzielle Angst der Israelis zu sehen, um ihren Staat, um ihre Heimat, um ihre Sicherheit, die von Anfang an in einem feindlichen Klima da gelebt haben? Warum kann man nicht beides im Blick haben?
Also mein Eindruck ist inzwischen, der Umgang mit Israel hier in Deutschland, das ist ein politischer Eiertanz, den man teilweise auch nicht mehr wirklich ernst nehmen kann.
Naja, Deutschland hat seine Waffenlieferungen an Israel teilweise gestoppt. Merz wird dafür hart kritisiert, auch aus den eigenen Reihen. Jetzt geht Deutschland diesen Schritt, aber...
Ich will allen Missverständnissen vorbeugen, als ob es hier einen Wechsel in der deutschen Israel-Politik gegeben hat. Nein, den gibt es nicht. Wir stehen ohne Zweifel weiter an der Seite dieses Landes. Wir haben einen Dissens mit der Regierung.
Zumindest hat das jedenfalls nichts am Vorgehen in Gaza geändert, oder? Also vielleicht muss man da mal deutlicher werden dann aus deutscher Seite. Ich meine, den Netanyahu scheint es ja auch überhaupt gar nicht zu stören, dass gegen ihn zum Beispiel ein Haftbefehl vom Internationalen Gerichtshof vorliegt. Auch da, es passiert einfach
nichts. Naja, aber er ist seitdem immerhin nicht mehr in Deutschland gewesen, ne? Also was willst du machen, außer deine Position klarzumachen?
Ist das nicht möglich gegenüber dieser Regierung? Einfach die Kooperation einzustellen, wenn sie weiter die Zivilbevölkerung in Gaza zerstört?
Naja, also es gibt ja schon Maßnahmen, die man machen kann, ohne gleich die komplette Kooperation einzustellen. Im Juni haben ja Großbritannien und Kanada mit drei weiteren Ländern Sanktionen gegen die zwei rechtsradikalen Minister Ben-Gvir und Smotrich erlassen. Einreiseverbote, Vermögen einfrieren, sowas. Das könnte Deutschland schon machen und das wurde auf europäischer Ebene ja auch schon diskutiert.
Ja, ich frage mich eben manchmal, warum nicht dann immerhin wenigstens das, warum so zahm von der deutschen Seite? Weil ich meine, wenn wir mal nur darauf gucken, wen die israelische Regierung in diesem Jahr schon alles beschossen hat, also Nachbarländer um sich herum. Weißt du, da ist der Libanon, den haben sie beschossen. Klar, die wollen gegen die Hisbollah davor gehen, die Hisbollah schießt auch Raketen zurück, aber es ist ein anderes Land, was sie da angreifen. Dann Syrien, da behauptet Israel, sie wollen die Drusen leben, beschützen, die da eben leben, die das aber teilweise selber auch ablehnen, dass Israel da Schützenhilfe liefert. Und dazu, zwei Politikwissenschaftler habe ich gelesen, im New Statesman, ist so ein Politikmagazin aus England, die haben argumentiert, eigentlich sieht es eher so aus, als würde Israel da die Schwäche von dieser Übergangsregierung in Syrien ausnutzen, um eine demilitarisierte Zone im Süden des Landes zu schaffen. Das heißt, sie bombardieren ihre Nachbarn.
Naja, Iran, haben wir ja schon drüber gesprochen, haben sie bombardiert, um das Atomprogramm zu stoppen. Aber hätte sich die Möglichkeit eines Regimewechsels da ergeben, dann hätte Netanyahu möglicherweise das auch weitergetrieben. Ne? Dann Jemen, die Houthi-Milizen da und natürlich bis heute Gaza.
Und das alles, weißt du, diese ganzen Angriffe, die werden ja gerechtfertigt mit dem eigenen Sicherheitsinteresse Israels, mit dem kurzfristigen Sicherheitsinteresse. Man geht dagegen vor, damit man Ruhe hat vor terroristischen Angriffen. Aber ich weiß nicht, wenn man das langfristig sich anguckt, wird dadurch Israel wirklich sicherer? Wird die Region wirklich sicherer durch dieses Vorgehen?
Um da am Ende auf die Staatsräson zurückzukommen, ne? Wie willst du da mit einer deutschen Staatsräson die israelische Sicherheit garantieren, wenn du eine israelische Regierung hast, die offensichtlich ganz andere Vorstellungen davon hat, was das eigentlich heißt, Sicherheit für Israel?
Das war 7 Tage wach für heute. Die nächste Folge gibt es kommenden Freitag überall da, wo es Podcasts gibt.
Und wenn ihr euch noch genauer mit dem Nahostkonflikt beschäftigen wollt und vor allem mit den aktuellen Entwicklungen in Gaza, in Israel und der Region, dann können wir euch den Podcast Lost in Nahost empfehlen. Kolleginnen und Kollegen, die den machen, sprechen da jede Woche mit, ja, auf der einen Seite Korrespondenten in der Region, aber auch mit ganz normalen Leuten, die in Israel, in Palästina leben und berichten, ja, wie sich ihr Leben gerade anfühlt und was da passiert. Lost in Nahost. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.
Die Redaktion für diese Folge hatte Lena Petersen vom rbb24 Inforadio und wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder.
Und wenn ihr mögt, was wir hier machen, dann liked doch den Podcast bitte, gebt uns eine Bewertung, empfehlt uns weiter, das würde uns sehr freuen.
Das letzte Wort bei 7 Tage wach haben aber niemals wir, das hat immer ein Tier.
Heute die Giraffe.
Warum die?
Die Giraffe ist das ultimative Friedenstier. Immer den Kopf oben, immer die Übersicht, quasi keine natürlichen Feinde.
Das könnte man im Nahen Osten ganz gut gebrauchen.
Ja, nicht nur da, glaube ich.
Spiel die doch mal ab. Also den Ton von der Giraffe.
Spiel doch.
Wie spielt? Ich höre nicht. Hä? Habe ich mit den Kopfhörereinstellungen das falsch?
Ja. Nee.
Ich höre nichts.
Doch. Du kannst... Ach so, die Giraffe selber. Ach so. Nee, die kannst du nicht hören. Die Giraffenlaute, die schwingen unter 16 Hertz, also richtig, richtig tief. Und das menschliche Gehör kann Geräusche unter 16 Hertz, also von der Frequenz her, sowieso gar nicht hören.
Wie bedeutungsschwanger ist das denn? Wie tragisch.
Ja.
Dieses Tier, was den Frieden bringt und wir hören es nicht.
In der Tat.
Tschüss.
Tschüss. Oh, Mann, das ist aber auch immer ein Brett, ey.
Naja, Staatsräson, aber allein diese ganze, also, ja, ich meine, da könntest du eine 3-Stunden-Sendung, drei Jahres-Sendung drüber machen.
Okay.
Hier, kennst du den? Ein Rabbi sagt zu Gott, Hilfe, mein Sohn ist Christ geworden, was soll ich bloß machen? Und Gott sagt, ach, mach dir nichts draus, mein Sohn ist auch Christ geworden. Und der Rabbi, und was hast du dann gemacht? Gott sagt, du, ich habe einfach ein neues Testament aufgesetzt.
Nee, kann ich noch nicht. Na gut. Das war's, ne?